kurz vorab, diese Finanzlos Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir so eine Art Classics, denn heute hört ihr die Soundspur meines Interviews, das ich vor einiger Zeit mit Christian Röhl geführt habe. Nichtsdestotrotz sind die Inhalte immer noch brandaktuell. Es geht um nachhaltiges Investieren, um Aktionärsaktivismus, also da, wo ich mein Stimmrecht gebrauche, um sogenannte Sin-Stocks und um das Thema Digitalsteuer. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss und das Beste zum Schluss mit dem Code finanzfluss20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Du hast noch eine andere Aktivität, wo du dich auch gerne mal ein bisschen in Social Media aufgeregt hast, weil zum Beispiel digitale Hauptversammlungen von Rocket Internet und Co., wo du ja immer gerne als Aktionärssprecher aktiv bist, auch im Rahmen des DSW. Und deswegen wollte ich mal mit dir drüber sprechen, was für einen Einfluss hat denn überhaupt deiner Meinung nach ein Privatanleger oder ein Kleinaktionär? Ich meine, du sammelst im Endeffekt ja die Stimmen ein und sprichst dann quasi repräsentativ für Leute auf der Hauptversammlung. Erzähl mal ein bisschen.
Das Schlimme ist, dass es ja momentan der Job oder die Tätigkeit als HV-Sprecher kaum gibt, weil man eben nicht spricht in der virtuellen HV, sondern man kann nur Fragen stellen und es ist dann eher ein HV-Schreiberling, weil diese Fragen muss man dann hochladen, dann werden sie vorgelesen und hoffentlich dann auch beantwortet, wobei das genau schon ein Problem ist. Wenn sie schlecht beantwortet werden oder ausweichend beantwortet werden, dann kannst du in einer Präsenz-HV anschließend nochmal nach vorne gehen und Nachfragen stellen. Das kannst du in der virtuellen Hauptversammlung eben nicht. Und das ist durchaus ein wichtiger Punkt. Also ich habe das auf einer Präsenz-HV, einer der wenigen dieses Jahr, erlebt, bei der MPH Healthcare hier in Berlin. War auch mal so ein Dividendenliebling bei einigen Anlegern. Ich war da immer ein bisschen skeptisch. Ich habe den, also eine meiner Standardfragen dann gestellt, weil es ist, die Hauptversammlung war Ende Juli. Was ist per heute der Bestand an liquiden Mitteln? Und dann wurde die Hauptversammlung für die ganzen Fragen irgendwie 70 Minuten unterbrochen. Und dann kamen sie danach, ja, der Bestand von liquiden Mitteln am 31.03. diesen Jahres war so und so. Da gehe ich natürlich nach vorne und sage, ist nicht euer Ernst. Ja, weil, also ihr werdet nicht 100 Konten haben und ihr müsst doch in der Lage sein, halbwegs zeitnah, vielleicht nicht von heute, aber von letzter Woche, einfach mal den Bestand, es ist ja nicht Daimler, sondern es ist nur MPH, dann wurde nochmal unterbrochen und dann geht's. Nur wenn ich da in einer virtuellen Hauptversammlung bin, die nicht die Möglichkeit bietet zum Nachfassen, habe ich einfach da keine Chance.
Ist das satzungsgerecht? Also, dass du da so eine Möglichkeit nicht bietest?
Naja, das ist mit dem Gesetz im Einklang. Ich kann diese Möglichkeit als Aktiengesellschaft bieten, muss es aber nicht. Wir haben da eben genau die Covid-Gesetzgebung, die 2020, das muss man ja auch mal sagen, dafür verantwortlich war, dass auch relativ schnell nach Beginn der Pandemie, obwohl keine Veranstaltungen stattfinden durften, zum Beispiel Dividenden ausgezahlt wurden. Also wir hatten in Deutschland 2020 trotz allem eine Dividendensumme von über 30 Milliarden Euro. Das sind ja auch Zahlungen, auf die zum Beispiel Pensionskassen, institutionelle Investoren angewiesen sind. Dass der Gesetzgeber da sehr schnell den Weg freigemacht hat für eine solche virtuelle Nothauptversammlung. Das ist natürlich völlig klar. Nur, dass man es dann unterlassen hat, inzwischen diese Möglichkeiten zum Schutz der Aktionäre weiter zu präzisieren, sondern dass man diese Regelung einfach prolongiert hat, jetzt wieder bis zum 31.03.2022. Das ist natürlich schon eine Aushöhlung von Aktionärsrechten. Und wir müssen natürlich insgesamt aufpassen, dass man nicht, sobald die neue Regierung im Amt ist, von den Konzernen her so viel Lobbyarbeit macht, dass diese eigentliche Notmaßnahme für immer als Standard ins Gesetz geschrieben wird. Und da wird es natürlich seitens der DSW auch maximal möglichen Widerstand geben.
Ja, okay. Und was, wie wirst du da so empfangen auf den Hauptversammlungen, so als kritischer Nachfrager quasi, also?
Naja, natürlich sind es kritische Nachfragen, wobei die meisten Aktionäre, die meisten Unternehmen natürlich das, die Aktionärsvereinigung jetzt nicht als Feind ansehen, sondern durchaus auch ein Interesse daran haben, dass man gute Fragen stellt und dass sie dann auch diese Fragen gut beantworten können. Das heißt, es gibt auch immer wieder Unternehmen, die im Vorfeld anbieten, dass man ein Gespräch hat mit in der Regel CFO, ja, dass man schon das ein oder andere Thema mal erwähnt, was man vielleicht auch dann schon ausräumen kann vorweg. Und das ist natürlich gerade bei großen Gesellschaften sehr, sehr wichtiger Dialog. Das ist übrigens dann auch interessant, wenn man einfach mal so off the record dann die Möglichkeit hat, mit einem Vorstand zu sprechen. Insbesondere dann, wenn es natürlich nicht virtuell ist, sondern wirklich physisch. Ich hatte das vor 2 Jahren vor Corona, damals bei HelloFresh beispielsweise. Da war ich das erste Mal für die DSW, hatte ein Vorgespräch mit der Investor Relations Abteilung, hatte dann so viele Fragen, dass sie gesagt haben, naja, wir gucken mal gerade, CFO müsste aber eigentlich da sein. So, ja. Und dann habe ich den CFO kennengelernt, habe 2,5 Stunden mit ihm gesprochen, fand das Gespräch so großartig, dass ich gesagt habe, hey, von HelloFresh kaufe ich jetzt mal ein paar Aktien, obwohl das ja ansonsten so überhaupt nicht mein Beuteschema ist. Ja. Und naja, damals war die Aktie bei 8, konnte keine Ahnung, was passiert, aber das ist dann schon interessant, weil man da ja jetzt nicht irgendwie nur Fragen stellt, um Management bloßzustellen, sondern man möchte ja auch selber und damit auch als Vertreter für alle Aktionäre die Treiber des Geschäfts verstehen. Ja, deswegen stelle ich also sehr häufig Fragen wirklich zum Geschäft, zum Geschäftsmodell und weniger danach, dass ich jetzt sage, okay, also diese Bilanzposition bitte jetzt in alle 30 Einzelteile aufschlüsseln und bitte nochmal den Konsolidierungskreis komplett vorlesen. Ich will keine Zeit schinden, sondern ich will, dass durch die Qualität der eingereichten oder gestellten Fragen die Hauptversammlung wirklich zu einem ehrlichen Investor Relations Dialog auf Augenhöhe wird, und zwar in einem rechtsverbindlichen Rahmen, wo man sich natürlich überlegt, was man sagt.
Und wie kommst du dann die Stimmen ran? Also der DSW überträgt sie dir quasi oder du bist dann quasi Repräsentant.
Genau.
Und wie kommen die an die Stimmen ran? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine HelloFresh Aktien habe, wie...
Wenn du Mitglied bist bei der DSW, kannst du das deiner Depotbank mitteilen und dann wird entsprechende Vollmacht ausgestellt und die Eintrittskarten werden dann auf so eine Sammelkarte für die DSW ausgestellt. Das heißt, ich sehe dann gar nicht, dass ich jetzt Herrn X oder Frau Y vertrete, sondern ich sehe nur so Aktionärsnummern und so viel 1000 Stimmen. Teilweise vertreten wir auch institutionelle Anleger, weil wir uns natürlich schon, das gilt für alle Sprecher der DSW, bei allen Hauptversammlungen, bei denen wir sind, uns über unser Stimmverhalten auch Gedanken machen. Das kann man auch im Internet nachlesen, wie wir abstimmen und warum. Also wenn es erklärungsbedürftige Entscheidungen sind, also gerade bei Kapitalmaßnahmen, bei Vergütungsmodellen, Optionsplänen, gibt es immer auch eine Begründung dazu. Es ist also nicht nur, dass wir da eine Schablone drüber legen, sondern das sind wirklich qualitative Entscheidungen.
Okay. Und wie bereitest du dich auf so eine Hauptversammlung vor dann? Also gibt es dann irgendwie Analysen, die du da mitbekommst, oder ist es dann wirklich, dass du dich da reingraben
musst? Nein, also
musst?
Das ist natürlich der Vorteil, dass man eine Gesellschaft idealerweise dann auch Jahr für Jahr verfolgt. Wir haben ja da so ein Regionalprinzip noch aus Zeiten der Präsenzhauptversammlung. Da ist natürlich für mich hier Berlin das Thema. Ist auch schön.
Das heißt, du machst alle Berliner Firmen?
Haben wir jetzt auch ein bisschen den Großteil der Berliner Firmen, ja, bei denen wir aktiv sind. Da haben wir ja auch jetzt inzwischen ein bisschen mehr Gewicht im Index. Und die Großen habe ich sowieso permanent auf der Agenda, wie eben HelloFresh oder wie eine Delivery Hero. Und bei den Kleinen muss man dann natürlich auch sagen, also so wahnsinnig viel tut sich da nicht. Also jetzt, also klein ist das Unternehmen auch nicht nur im Vergleich zu einer HelloFresh, eine deutsche Konsum REIT oder eine deutsche Industrie REIT. Da passiert jetzt nicht ständig so viel, dass man sich dann nach einem Jahr wieder völlig von null auf einarbeiten muss. Und dann, wenn man Unternehmen einmal gesehen hat, das ist ja dann auch der Vorteil der Erfahrung als Investor, dann hat man so ein paar Ankerpunkte, man hat so ein paar Notizen, ähnlich wie man sie bei einem Investment Case haben sollte. Und dann weiß man eigentlich, auf welche Punkte man gucken muss.
Und du hast gesagt, ihr stimmt dann für verschiedene Dinge ab. Was oder inwiefern spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle? Ne? Das ist ja ein Riesentrendthema, kommt jetzt ESG, SRI im ETF-Bereich, aber auch sonst wo. Neben Privatanleger sicherlich auch eine Rolle drauf. Ne?
Natürlich, natürlich spielt das eine Rolle. Wir müssen sagen, dass bei den meisten HV-Beschlüssen, dort wo es im Abstimmungsverhalten geht, das Nachhaltigkeitsthema nicht so im Vordergrund steht, sondern da geht es natürlich immer um der Good Governance vor allem, insbesondere was also Besetzung von Aufsichtsräten angeht. Also wir haben bewusst mögen wir keine Ämterhäufung, nicht, dass Organgeschäfte getätigt werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also Vermeidung von Interessenskonflikten ist wichtig. Und natürlich geht es dann auch um Angemessenheit und Transparenz von Vergütungsmodellen. Ja, und auch von Optionsplänen. Das ist also so ein klassischer Fall wie
von G, von Governance.
Ja, genau. Also G ist für uns bei den Beschlüssen sehr, sehr wichtig. Frauenquote ist natürlich dann auch ein Thema. Aber zum Beispiel auch bei der Optionsvergütung, wenn ich also so etwas sehe, dass die Ausübung von Managementoptionen ausschließlich daran gekoppelt ist, dass ein Umsatzziel erreicht wird. Also zum Beispiel 20% Umsatzwachstum muss erreicht sein. Das ist bei Delivery Hero. So, und da sage ich halt, also gerade beim Unternehmen wie Delivery Hero haben wir das abgelehnt, weil das ist eine einseitige Incentivierung zu wachsen, ohne Rücksicht auf die Profitabilität. Ja, das Gleiche sind solche Vorgaben, die sich einzig und allein am Aktienkurs orientieren oder am eingeworbenen Kapital. Also man muss gerade bei diesen Vergütungen und Optionsplänen sehr, sehr genau sich die Ausübungshürden anschauen, um zu sehen, dass es auch wirklich ein Incentive ist, was im Grunde den Vorstand auf dieselbe Seite bringt wie die Aktionäre. Und da zählen einfach Aktienthemen genauso dazu wie operative Themen. Nur das Operative muss zwangsläufig den Gewinn mit berücksichtigen.
Okay. Gut, aber diese Governance-Seite ist ja irgendwo auch betriebswirtschaftlich verankert. Also es macht ja Sinn. Also es ist ja quasi auch, sagen wir mal, gesunder Menschenverstand. Hat ja jetzt mit so Nachhaltigkeit nicht direkt was zu tun. Also du musst natürlich immer gucken, dass du eine gesunde Governance hast, egal ob du jetzt nachhaltig handhaben willst.
Das ist ein Bestandteil von Nachhaltigkeit. Also wenn man ein Unternehmen behandelt nach Gutsherrenart, nur weil man vielleicht eine gewisse Identität zwischen größerem Aktionär und Aufsichtsrat oder größerem Aktionär, Gründer und Vorstand hat, ist es nicht nachhaltig, weil Interessen einer Gruppe, nämlich der freien Aktionäre, dann sehr häufig vernachlässigt werden. Das ist halt dieses G. Die Themen I und S, also das Soziale und alles, was mit Umwelt zu tun hat, das ist dann häufig nicht Gegenstand von Beschlussfassung, aber durchaus Gegenstand von Fragen, weil natürlich wir schon sehen, wenn Unternehmen zum Beispiel kein Nachhaltigkeitsranking haben oder das Nachhaltigkeitsranking eher noch nicht so gut ist, das kann ja unter Umständen mal zu einem Nachteil werden, wenn man Kapital braucht. Und zwar sowohl auf der Eigenkapitalseite, also wenn wir über Neuemission von Aktien reden, als auch auf der Fremdkapitalseite.
Weil große Fonds nicht reininvestieren wollen.
Genau, große Fonds nicht. Oder weil Banken einfach sagen, hey, also wenn wir das nicht als grünen Kredit, Sustainable Finance labeln können, dann ist das für uns viel ungünstiger und das müssen wir weiterreichen.
Und dann machen wir es entweder teurer oder gar nicht, den Kredit.
Genau, und das gar nicht ist natürlich dann das Risiko und solche Themen klopfen wir im Rahmen der Fragen natürlich auch ab. Und man regt sich natürlich dann immer auf über diejenigen, die die Fragen schlecht beantworten. Aber man muss auch sagen, dass es, also ich kann das hier gerade nur für Berlin sagen, eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die trotz des suboptimalen Rahmens der virtuellen Hauptversammlung die Fragen zumindest sehr, sehr ordentlich beantworten und die teilweise einem auch die Sache leichter machen, weil sie zum Beispiel die Präsentation des Vorstands nicht erst im Nachhinein ins Internet stellen, sondern schon ein paar Tage vorher, wie beispielsweise die Medios AG.
Damit du dich ein bisschen vorbereiten kannst.
Ja, und damit man vor allen Dingen auch weiß, welche Fragen man gar nicht mehr stellen muss, weil sie werden schon beantwortet. Das ist ja das Blöde. Du musst ja deine Fragen bis 2 Tage vor der Hauptversammlung eingereicht haben. Du weißt aber noch gar nicht, was der Vorstand alles erzählt. Das wird dann nicht gestrichen, sondern es wird alles das, was gefragt wurde, wird nochmal vorgelesen, weil natürlich die Gesellschaften sich dann auch nicht angreifbar machen wollen. Und dann wird es nochmal beantwortet. Das sorgt für Doppelung. Wenn jemand die Gesellschaft schon eine Woche vorher die Präsi hochgeladen hat, ist das super. Dann weiß man, womit man arbeiten kann.
Ja. Welche Institutionellen vertretet ihr oder kannst du das nicht sagen?
Nee,
oder welche Art von Institutionellen?
Deutsche institutionelle Publikumsfonds. Und auch Spezialfonds, ja.
Okay, verstehe. Aber die müssen ja dann so eine besondere Auflage für ESG haben, oder?
Ja, die haben natürlich Auflagen und da haben wir sehr häufig auch ein weisungsgebundenes Stimmverhalten. Sprich, dann nehmen wir für einzelne Tagesordnungspunkte die Stimmrechte zwar wahr und drücken auf das Knöpfchen dann, aber wir sind eben nicht dann da in unserer Entscheidung frei. Also das kann man natürlich auch
so wie so ein Proxy-Advisor.
Uns da eine spezielle Weisung erteilen für den einen oder anderen Punkt. Das ist auch häufig bei Aufsichtsraten, bei Neuwahlen der Fall.
Okay. Wie siehst du denn das nachhaltige Investieren? Allgemein, also wie sinnvoll hältst du das? Weil es gibt ja mittlerweile auch immer mehr und mehr kritische Stimmen, die sagen, ja, da gibt es so eine Monopolbildung von MSCI und Co., die dann jetzt die neuen Hüter der Moral werden und sagen, ja, zum Beispiel so ein Tesla ist gut, ein Volkswagen ist schlecht.
Ja, das ist ein riesen Thema. Weil wir reden sehr häufig über, gerade im Kontext ETFs, über Machtfaktoren an der Börse. Und dann ist immer wieder ein Thema der Machtfaktor BlackRock. Ja, der schwarze Fels, die dunkle Macht, das ist alles immer ganz, ganz böse. Ne? Also wenn du irgendwie viel Reichweite auf Twitter haben willst, schreibst du was Gutes über BlackRock. Dann hast du nämlich anschließend die ganze linke Front durch. Am besten machst du noch Hashtag März und dann läuft die Sache. Aber da muss man sagen, ja, BlackRock hat immense Macht. 9,7 Billionen Dollar Assets under Management. Aber diese Macht ist relativ gut ausgeleuchtet. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Machtfaktoren, die nicht so gut ausgeleuchtet sind. Das sind die Stimmrechtsberater, die eben von dir erwähnten Proxy Advisors. Das sind generell Indexanbieter, weil sie natürlich auch durch ihre Indexregeln Kapitalströme mitentscheiden. Und das sind insbesondere die Anbieter jetzt von ESG-Ratings, weil natürlich immer mehr Regulierung auch dafür sorgt, dass ESG-Produkte angeboten werden müssen. Entweder so die hellgrünen oder die dunkelgrünen. Da gibt es diese EU-Offenlegungsverordnung, die natürlich auch im Kontext dieser Greenwashing-Vorwürfe jetzt steht gegen die DWS. Sowohl in Deutschland als auch in den USA dann, weil es da ähnliche Richtlinien gibt. Da muss man sagen, dieses Thema wird über einen Regulator quasi in die Depots gepresst, in die institutionellen, aber über die Beratungsvorgaben dann auch in die privaten. Und gleichzeitig haben wir da wirklich Ratings, die ja nicht in letzter Konsequenz transparent sind, selbst wenn man es will. Es ist ja nicht wie bei der Stiftung Warentest, dass ich jetzt nachgucken kann, aha, das und das Unternehmen hat ein Rating von AA. Warum nur AA und nicht AAA? Und dann kann ich legen, führt zur Abwertung, wie bei der Stiftung Warentest. Sowas ist ja nicht. Also man kriegt ja erst dann, nur wenn man sehr, sehr viel Geld zahlt, diesen komplette Transparenz. Und da geht natürlich auch durch diese Ratings einiges von der Transparenz verloren, die man bei ETFs ja so sehr schätzt, wegen der Indizes. Ich weiß genau, warum ist ein Unternehmen im DAX drin? Ja, weil es eben zu den 40 Größten von der Marktkapitalisierung gehört. Punkt. Das ist einfach, da ist klar, es ist keine diskretionäre Entscheidung. Es ist komplett passiv. Aber bei den ESG und SRI und ESG Screened und ESG Enhanced und was es alles gibt, muss ich doch immer erstmal fragen, na, warum ist denn jetzt der dabei und der nicht? Und dann kommen halt solche Geschichten zustande, dass es einen nachhaltigen ETF für Dividendenaristokraten gibt, also Unternehmen mit langer Dividendenhistorie. Und dann sind die beiden größten Positionen Exxon und Chevron. Ausgerechnet die Firmen, die bis zum letzten Tropfen das Öl aus dem Boden bohren.
Hm. Ja, da muss man nachforschen, woran das liegt. Aber ist das für dich, siehst du das deswegen kritisch oder meinst du, wir brauchen trotzdem diese Bewegung Richtung ESG?
Nein, wir brauchen eine Bewegung Richtung ESG. Ich glaube ja...
Also hat das einen wirklichen Einfluss, meinst du, macht das die Welt besser?
Ich glaube, es macht die Welt besser, weil es hebt insgesamt das gesamte Niveau, weil natürlich auch die Unternehmen, die ein schlechtes Rating haben, wieder etwas machen und damit den Abstand verkürzen. Das heißt, diejenigen, die Gutes haben, versuchen noch wieder mehr zu machen. Das ist grundsätzlich schon positiv. Das treibt bisweilen aber witzige Blüten, wenn man die Definition einzelner Unternehmen sich anschaut. Wenn wir also über Klimathemen reden, gehört eigentlich Kernkraft mit rein, weil Kernkraft ist CO2-neutral, ist aber gleichzeitig in vielen Nachhaltigkeitsrankings eines der ersten Ausschlusskriterien. Das sind dann merkwürdige Blüten. Grundsätzlich glaube ich aber, dass der Markt sehr, sehr vieles regeln kann, aber er braucht eben auch Regeln, er braucht Vorgaben, er braucht Anreize. Und wenn wir sagen, Klimaneutralität ist eine der großen Herausforderungen, dann muss man da Flöcke einschlagen. Und diese Flöcke müssen halt transparent sein. Und sowas wie Sustainable Finance ist ein Element, aber sicherlich nicht das alleinige und das Entscheidende.
Was hältst du denn von der, ich meine, du bist ja, du gehst ja in Hauptversammlungen und gibst dort deine Stimme ab. Ne? Was hältst du davon zu sagen, ich investiere bewusst in Zinsstocks oder ich repräsentiere eine Gruppe von Aktionären, die in Zinsstocks, also Sündenaktien investiert und stimme dort bewusst quasi, dass diese schlechten Unternehmen, Anführungszeichen aus ESG-Aspekten, sich in die richtige Richtung bewegen. So zum Beispiel, es gibt ja jetzt, ich glaube, Philip Morris hat auch bekannt gegeben, dass sie bis 2030 keinen Tabak mehr verkaufen wollen und so weiter.
Klar, ja, also Philip Morris ist ja ein tolles Beispiel. Also Philip Morris International ist ja nach wie vor der internationale Anbieter von Marlboro. Jetzt bieten die eine ganze Reihe von Verdampfern an. Aber eigentlich, das sagen die dann im Ernst, wollen sie ja ein Gesundheitsunternehmen werden. Und sie haben sich ja gerade auch an einer Firma beteiligt, sogar übernommen, die Behandlung gegen Atemwegserkrankungen anbietet, ja.
Den kompletten
Lifecycle. Das ist der komplette Lifecycle. Also es gibt übrigens in Großbritannien noch die Dignity-Gruppen, börsennotierten Bestatter. Den könnte man vielleicht auch mal übernehmen für diejenigen, bei denen das dann nicht funktioniert. Also da muss man auch überlegen, können gewisse Geschäfte einfach nachhaltig sein? Was willst du beim Tabak da machen? Also wenn das jetzt nicht mehr verbrennt, sondern verdampft, ist es trotzdem noch nicht so, dass man da jetzt einen Gesundheitspreis für kriegt und dass man sagt, naja, also der Verdampfer ist der neue Inhalator und man macht ein bisschen Menthol rein und vielleicht ein paar Vitamine und dann ist das Zeug super gesund. Also so ist es dann auch nicht, ja. Da muss man einfach akzeptieren, es wird gewisse Unternehmen geben, die einfach durch jedes Raster da durchfallen, die damit für weite Investorenkreise schlichtweg nicht mehr in Frage kommen, die dadurch dauerhaft sehr günstig sein können, die trotzdem Geschäft machen können, die sehr, sehr ordentliche Dividenden zahlen können, ohne dass sich das dann im Kurs unbedingt widerspiegeln muss.
Potenziell sogar mehr Dividenden, weil die müssen attraktiver wirken. Ne?
Ja, oder sie schütten halt einfach das aus, was da ist, aber trotzdem kommt der Kurs dann nicht hoch. Das werden wir sicherlich sehen und wir werden natürlich auch die eine oder andere Finanzierungsfrage bei diesen Zinsstocks zu klären haben, insbesondere wenn wir über den Rüstungsbereich reden. Ja, Rüstung ist etwas, was man natürlich auch sehr gerne sehr frühzeitig rausnimmt, weil es auch etwas sehr Augenfälliges ist, aber nichtsdestotrotz werden Rüstungsgüter gebraucht. Das ist ja zwischen Staaten, also insbesondere in den USA, ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Also die US-Regierung kann nicht wirklich ohne Lockheed Martin und Lockheed Martin kann nicht ohne die US-Regierung. Da ist die Frage, wie perspektivisch diese Unternehmen sich finanzieren können, wenn man diese ESG-Themen zu Ende denkt. Das wird sehr, sehr interessant. Da liegen natürlich irgendwann dann auch wieder Chancen für nicht regulierte Value-Investoren, zum Beispiel Privatanleger mit entsprechenden Handelszugängen. Nur das ist auf der Zeitachse sicherlich noch ein bisschen entfernt. Ja, ich glaube, dass wir im Laufe des Jahrzehnts da sicherlich die eine oder andere Value-Möglichkeit sehen werden, so wie wir sie auch schon bei Tabakaktien mal so in den letzten anderthalb Jahren zeitweise gesehen haben. wobei die Aktien auch zwischenzeitlich einfach zu teuer waren.
Mhm. Das heißt, als Privatinvestor kannst du dort rein investieren, alle anderen also institutionellen eher weniger, weil sie diesen ESG-Regulatorien unterliegen.
Genau, also als Privatinvestor bin ich momentan noch sehr frei, zumindest dann, wenn ich selbst Entscheider bin und keine Beratung in Anspruch nehme. Wenn ich Beratung habe, Beratung ist schon sowieso regulatorisch schwierig die letzten Jahre, und Verwaltungsmandate müssen natürlich auch ESG-Themen zumindest als Vorschlag enthalten. Aber wenn ich Selbstentscheider bin, kann ich natürlich alles machen. Das können Chancen sein. Die Frage, ob man das muss, steht dann auf einem anderen Blatt. Aber das muss dann jeder für sich mit seinem eigenen Kompass klar machen. Und das ist ja auch der große Vorteil, wenn man sagt, ich kaufe jetzt nicht irgendeinen ETF, wo für mich gedacht und für mich entschieden wird, oder einen Fonds, das ist ja das Gleiche, da entscheidet halt dann einer wirklich qualitativ in jedem Einzelfall, sondern ich mache das selber mit einzelnen Aktien, die ich mir aussuche, egal welche Strategie ich dabei verfolge, da kann ich natürlich meine eigenen Nachhaltigkeitskriterien anwenden. Das ist aufwendiger, aber für denjenigen, für den das wichtig ist, für denjenigen, dem das hilft, an der Vermögensstrategie festzuhalten, auch mal in schwierigen Zeiten, ist das eine sehr, sehr wichtige Option.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.